Rồi, mời đại chúng chúng ta ổn định chỗ ngồi. Mình ngồi cho thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân.
So, bitte nehmen Sie Ihren Platz ein und nehmen Sie die Meditationshaltung ein. Bringen Sie bitte Ihre Gedanken zurück auf den Körper, jetzt und nun. So, heute ist der dritte Tag, also die dritte Fragestunde am 21.05.2018 in Düsseldorf, Deutschland. Da die Zeit begrenzt ist, antwortet der Lehrer heute nur die Fragen, was das Themen von den letzten drei Tagen betrifft. Die übrigen wird er in den nächsten Tagen beantworten. So, die erste Frage ist, jemand hat Hypercholesterin, also hohe Cholesterinwerte im Blut, sowohl die schlechten, also die HDL, und als auch die guten, die HDL und die schlechten, die LDL. Ist die Frage ist, ob Sie heute Abend das Öl zu sich nehmen können. Ja, also das heißt, allgemein gibt es eine hohe Cholesterin im Blut und auch hohe, schlechte Cholesterin im Blut, das heißt, die LDL ist hoch. Eine hohe von HDL, also von dem guten Cholesterin, gibt es nicht. Die einzige Möglichkeit, die Sie diesen schlechten LDL-Cholesterin beeinflussen können, nämlich Sie können es in HDL umwandeln, oder der Körper kann das machen, in dem Sinne, dass Sie mehr Bewegung, mehr krankengymnastische Übung machen. Das ist das Problem, dass wir machen zu wenig und noch, außerdem noch falsch. Wenn wir bewusst essen, das heißt vor 3 Uhr und nicht das fertige Essen zu uns nehmen und außerdem jeden Tag zwischen 45 Minuten und einer Stunde die ganzen Qigong-Übungen oder aber ganz einfach die Bauchatmung üben, dann haben Sie schon gut für die LDL, also für die HDL-Cholesterin schon getan. Oder aber die andere Möglichkeit, wenn Sie keine körperliche Betätigung haben, beziehungsweise wenn Sie keine krankengymnastische Übung oder Qigong-Übung ausüben, versuchen Sie möglich vor 12 Uhr zu essen und dabei achten Sie darauf, dass Sie nicht sofort essen, sondern ca. 2/3 von dem Magen zu essen. So dadurch können Sie schon vermeiden eine Hypercholesterinämie, obwohl Sie keine körperliche Betätigung brauchen. Das heißt, wenn, zurück zu heute Abend, wenn wir heute die Ölmischung zu uns nehmen, es hat nicht nur eine Wirkung auf die Leber und Galle, sondern das hat eine gesamte Wirkung auf das Verdauungssystem, also Magen und Darm. Und wir versuchen dabei, die Ordnung bzw. die Funktion von Fett wieder zu reorganisieren bzw. wieder zu reparieren, nämlich wie das da funktioniert. Das heißt, die Fette sollten ihre Funktion nämlich am Nachmittag, also am Abend dann ausüben und ausführen. So, das heißt, seiner Meinung nach, entweder Ernährung, körperliche Betätigung oder aber wie machen wir das Diagramm oben zeigt, das heißt zweimal im Jahr in Abstand von 6 Monaten können wir versuchen, den Körper auf diese Art und Weise reinigen. Die nächste Frage ist, dass jemand von uns schon die Galle rausgenommen bekommen hat. Das heißt, sie hat keine Gallenblase mehr. So, welches Essen sollen sie vermeiden oder welches Essen sollen sie dann zu sich nehmen? Sie versuchen lebenslang vegetarisch. So, zunächst wollen wir über die Funktion von der Galle und von der Leber reden. Wir wissen, es gibt insgesamt 6 Geschmäcker, nämlich süß, salzig, sauer, bitter und noch 2 Stoffe. Ich habe nicht alles zusammenzählen können, tut mir leid. So, das heißt, zunächst ist es der Geschmack süß. Es gibt viele verschiedene Früchte, also das heißt von Zuckerrohr bis hin zum Dattel bis hin zum Feigen. So, dass den salzigen Geschmack gibt es im Salz, Meersalz. Und in allen Meeresprodukten, zum Beispiel Fische, zum Beispiel in die Algen. Den sauren Geschmack gibt es in Grapefruit zum Beispiel, gibt es in Zitrone, in Limetten und so weiter. Okay, gut, und jetzt kommen wir zu scharfen Geschmack. Also scharfen Geschmack sagt der Lehrer, nämlich es gibt den scharfen Geschmack eigentlich nicht in Chili. Den scharfen Geschmack meint er hiermit ist es in Wasabi, in Kohle und in Meerrettich. In dieser Gemüse steckt in diesen scharfen Geschmack da drinnen. Ja, also den bitteren Geschmack gibt es in einer Früchte, nämlich, oder in einer Gemüse, nämlich die bittere Gurke. Und auch noch in ein oder zwei Gemüsearten noch. Ich weiß es auch nicht, wie der Name auf Deutsch heißt. Auch einen weiteren bitteren Geschmack gibt es nämlich in den Schale von verschiedenen Früchten. Das heißt, wenn die Früchte roh sind, wenn sie die Schale essen, dann gibt es diesen bitteren Geschmack. Ja, also wir machen dabei den Unterschied, weil ich weiß zwar nicht, wie dieses Wort auf Deutsch heißt. Also es gibt bitteren Geschmack. Diesen bitteren Geschmack meint er, das heißt auf Englisch heißt astringent. Das heißt zum Beispiel, wenn Sie die Schale von bestimmten Früchten essen, dann gibt es diesen anderen bitteren Geschmack als zum Beispiel im Tee. Tee gibt es einen bitteren Geschmack, also da ist ein Unterschied da, aber ich kenne leider das Wort nicht auf Deutsch. Herben Geschmack, Entschuldigung, jetzt weiß ich. Ja doch, herben Geschmack, ja. Ja, genau so. Ich weiß nicht, ob die Kaki-Früchte kennen. Also wenn die so roh essen, dann gibt es diesen herben Geschmack. Hä? Also herb und bitter ist 2 verschiedene Geschmäcker. Ja, also diesen herben Geschmack finden Sie überwiegend in der Schale von den Früchten. Also das heißt, wenn Sie rohe Früchte essen, die noch nicht reif sind, ja, zum Beispiel Pfirsiche, zum Beispiel wie Kaki-Früchte oder andere Früchte, wenn sie noch roh sind, das heißt, wenn sie noch nicht reif sind, die haben noch nicht genug die Zeit, um aus diesem bitteren Geschmack in Zucker umzuwandeln. Da haben sie diesen herben Geschmack, aber überwiegend ist dieser herbe Geschmack in der Schale von den Früchten lokalisiert. Und warum gibt es diesen herben Stoff in der Schale von Früchten und dann auch in ein bestimmtes Gemüse? Das heißt, diese herben Stoffe, die in der Schale lokalisiert, die haben eine schützende Funktion für all die Geschmäcker, die in dieser Frucht beherbergt sind. Dieser gute oder beziehungsweise süßige Geschmack, die haben die Früchte beziehungsweise der Baum von der Natur, von Wasser, von der Erde aufgenommen. Also diese herben Stoffe liegen in der Schale, um dieser ganze gute Stoffe in der Frucht, in der Frucht zu schützen. Also eine Aufgabe, ganz wichtig, hat diese bittere Stoffe, nämlich die können sich die verteilten Elemente zum einen zusammenziehen. Und zum anderen ist es, wenn die bitteren Stoffe in der Wand von entweder von den Organen oder beziehungsweise von den Früchten liegen, die haben die Fähigkeit, die Poren in der Haut zu schließen, so dass was der Inhaltsstoffe können nicht nach außen entweichen. Und die fremden Stoffe, also die giftigen Stoffe, können von außen nicht nach innen eindringen. Also das heißt, diese bitteren Geschmacken schützen den Inhalt von der Frucht oder unserem Körper, der Inhalt. Also das heißt, diese sechs natürlichen Geschmäcker gibt es in allen Früchten, in Hülsenfrüchten, in allen Kernen und Körnern. Das heißt, diese sechs Stoffe in unserem Körper haben die Aufgabe, zum einen ist die Funktion der Organe aufrechtzuerhalten, beziehungsweise die Fehlfunktion zu reparieren. Der süße Stoffe werden quasi vom Magen, Pankreas und Milz aufgenommen. Ja, also das, die arbeiten zusammen sozusagen. Nach dem rechts davor, nämlich der Dünndarm und die Blase, die beziehen sich auf den salzigen Geschmack. Also eine weitere davon ist es, der saure Geschmack, nämlich Leber und Galle. So ist das die Ordnung, wie es funktionieren sollte. Also das heißt, den süßen Geschmack geht in den Magen und Pankreas und dann wird einer ausgelassen, dann die nächsten Organe, also das heißt Dünndarm und Blase, nehmen dann das salzigen Geschmack auf und dann später wieder einer ausgelassen, nämlich die Niere oder das Herz und die Gefäße werden auch weggelassen und den sauren Geschmack dann von Galle und Leber aufgenommen. Also, und dann den scharfen Geschmack, die geht in die Lunge und den Dickdarm. Den bitteren bzw. den herben Geschmack geht dann im Herzen, Gehirn und auch Dünndarm. Vorher war der bittere Geschmack, der geht in Herz und Dünndarm und der herben Geschmack, die geht dann zu das Immunsystem und zu dem Kreislauf. Das heißt, Sie sehen, der herbe Geschmack, der hat die Aufgabe, die Früchte zu schützen, deswegen liegen in der Schale und in unserem Körper geht es zu dem Immunsystem und zu dem Kreislauf. Also das heißt, die sechs Stoffe, die in den Früchten hülsen, werden unserem Körper zugeführt, damit der Körper ernährt werden kann, aber sie sind ja auch, das heißt, der Körper ist abhängig von den zufuhrenden Stoffen. So, das heißt, weil wir von zufuhrenden Stoffen abhängig sind, es kann passieren, dass irgendwann man so einen Mangel haben, es sei denn, können wir nicht mehr importieren oder der Markt findet nicht statt. So, das heißt, unser Gleichgewicht kann dadurch gestört werden. Das heißt, obwohl der Körper abhängig von den zuführenden Stoffen ist, funktioniert der Körper aber wie ein Mikrokosmos. Das heißt, wenn der Körper bemerkt, dass ihm eine bestimmte Stoffe fehlen, erlaubt er die anderen Organteile, diese fehlenden Stoffe zu produzieren, um das auszugleichen. Das heißt, der Körper ist auch schlau, nämlich die wählen nicht den süßen oder den scharfen Geschmack, sondern die wählen den sauren Geschmack und den bitteren Geschmack. Ja, das heißt, der saure Stoff werden hauptsächlich im Magen, also Magensäure, produziert. Also das heißt, der Magen produziert die Säure, also den sauren Stoffe, die werden quasi von der Leber aufgenommen. Also das geht von links nach rechts. Und umgekehrt, der bittere Geschmack, der wird in der Galle produziert. Erinnern Sie sich noch? Wir haben in der letzten Stunde gesagt, der Körper wird in drei Teile geteilt. Kopf, Stamm und Beine, also Extremitäten. Der Torso oder beziehungsweise der Stamm, der liegt in der Mitte zwischen den Extremitäten und der Kopf, und dem Kopf. Ja, also das heißt, der Stamm haben wir schon gesagt, wie das geteilt wird, nämlich von unterhalb von dem Kinn bis zu unterhalb von dem Brustbein. Der mittlere Abschnitt, es geht vom unterhalb von dem Brustbein bis zu Bauchnabel und der untere Teil, nämlich von unterhalb der Bauchnabel bis zu dem Geschlechtsorgan. Also das ist, damit klar bewiesen ist, die Leber und der Magen liegen im Mittelpunkt von unserem Körper, produziert den bitteren und den sauren Stoffe. Dadurch können wir dann die Wichtigkeit von diesen zwei Stoffen, die von den zwei Organen in der Mitte mit dem Körper produziert, diese zwei Stoffe. Also das heißt, wenn Sie auf das rechte Diagramm sehen, nämlich diese bitteren Stoffe liegen genau in der Achse, nämlich vom Herzen und Gehirn bzw. von der Galle. Also die liegen genau in der Mitte, in der Achse von Körper. So, das ist der Grund, warum in der fernöstlichen Medizin sagen wir, das heißt, bittere Stoffe küren die Krankheit, weil nämlich die bitteren Geschmack werden vom Gehirn aufgenommen und dann über die Blutbahnen, also über das Herz, die Blutbahnen verteilt zu den entsprechenden Organen. Die Funktion von diesen bitteren Stoffen ist weit mehr komplexer, als die westliche Medizin denkt. Nämlich die westliche Medizin denkt, nur die Gallenblase hat nur den bitteren Stoff produziert, um die Fette zu verdauen. So, das heißt, heute Nachmittag haben wir schon gesagt, dass die Leber und Galle einen direkten Einfluss auf sechs Organe im Körper und weitere zwei Organe in einer geringeren Funktion. Das System, dass die Leber keinen Einfluss haben, nämlich die Lunge, also die Atmung und dann auch auf die Knochen. So, weil die Leber 24 Stunden am Tag arbeiten muss, deswegen brauche er eine Bewahrungskammer, in diesem Fall ist die Galle. Also nehmen wir den sauren Stoff, die von dem Magen produziert werden. Also die Magen kann auf einmal eine große Menge an Säure produzieren, aber der Magen produziert diese Menge vom Magen, dann stoppt, dann hört er dann auf, so weiter zu produzieren. Die Leber dagegen nicht. Also das heißt, wenn jemand eine Zwischenmahlzeit oder beziehungsweise wenn man öfter mal und zu falschen Zeitpunkt isst, das zwingt man quasi den Magen mehr zu arbeiten, als es sein muss. Und deswegen, das ist nicht gut für den Körper sozusagen. Also der bittere Stoffe werden dagegen kontinuierlich und in kleineren Mengen von der Leber produziert, weil wenn diese bittere Stoffe in großer Menge produziert worden sind, kommt es zu einer Vergiftung im Körper. Daher braucht die Galle damit diese bittere Stoffe in den Gallenblase aufbewahrt werden kann. Und je nachdem, wenn der Körper dringend braucht, wird dann quasi diese bitteren Stoffe aus der Gallenblase ausgeschüttet, um zu verdauen. Obwohl wir insgesamt zehn verschiedene Systeme in unserem Körper haben, aber es gibt Systeme, die nur zeitweise arbeiten, und es gibt Systeme, die kontinuierlich arbeiten müssen. Zum Beispiel, die nur zeitweise arbeiten, nämlich das Verdauungssystem oder aber das urogenitale System, also die Harnausscheidung. Aber dagegen, es gibt Systeme, die kontinuierlich arbeiten müssen, nämlich das nervale System oder beziehungsweise die respiratorische System, also die Lunge. Das heißt, es ist ganz logisch, dass die Organe, also das nervale System und die Gallenblase, die gegenüber voneinander liegen, und damit sie richtig produzieren, so die saugen Stoffe, damit die anderen Organe, nämlich das Gehirn und das Herzen, brauchen. Da die Gallenblase werden natürlich, wie Sie sehen, unterstützt von der Leber, die liegt direkt neben der Gallenblase, sowie die Organe, die am meisten saugen Stoffe benutzen, das Immunsystem. Also seiner Meinung nach, also der Meinung von dem Lehrer ist, das ist ein wesentlicher Schwachpunkt oder beziehungsweise ein Defizit von dem westlichen System, nämlich weil das westliche System glauben, die Gallenblase hat nur eine reine Funktion, nämlich produziert die Galle, um die Verdauung zu beeinflussen oder die Nahrungsmittel zu verdauen. Und deswegen, wenn die Gallenblase krank ist, muss er dann abgeschnitten und rausgeworfen werden. Deswegen, wenn diejenigen, die Gallenblase schon entfernt worden ist, müssen bestimmte Stoffe, also bestimmte Essen achten, die wir uns jetzt erzählen. Also das heißt, das Essen, in dem es sehr viel Fette enthalten ist, insbesondere tierische Fette. Also heute Nachmittag haben wir schon gesagt, obwohl wir wenig Fett essen, sondern nur Protein, also tierische Produkte, aber in diesen tierischen Produkten auch sehr viel Fett enthalten sind, sodass wir werden, oder unser Körper wird dadurch indirekt getäuscht. Statt um diese fehlende Fette zu ergänzen, können wir die fettige Kerne benutzen, weil in dieser fettigen Kerne enthalten nicht nur Fett, sondern sansige Bestandteile. Also diese fettige Kerne, zum Beispiel Sonnenblumenkerne oder alle Kerne, die wir kennen. Weil der Vorteil von diesen fetthaltigen Kerne ist, nämlich diese fettigen Anteile werden nicht in einer großen Menge wie die tierischen Fette ausgeschüttet, beziehungsweise wenn wir große Menge von tierischen Fette zu uns nehmen, dann übersät dann diese Fette im Blut. Aha. Also das heißt, diese fetthaltige Kerne oder Körner werden immer von einer Hülle umgeben. In dieser Hülle sind bittere und herbe Stoffe lokalisiert, weil die Hülle, wie gesagt, haben eine Aufgabe, nämlich diese Kerne zu schützen. So, das heißt, zum einen ist es dieser bitteren Geschmack, wenn es von dem Körper aufgenommen wird, entfaltet quasi diese Körner oder Kerne die bitteren Stoffe. Außerdem wird die Leber diese bitteren Stoffe ausgeschüttet, sodass damit die Verdauung bzw. die Verwertung stattfinden kann. Also das heißt, um die Verdauung weiter zu unterstützen, können wir diesen bitteren Stoff durch andere Gemüse, die quasi den Protein ersetzen können. Also das heißt, zum Beispiel die bittere Gurke, sie sind, enthalten sehr viele bittere Stoffe in der Tüne. Das heißt, zum Schluss müssen wir eins merken, nämlich diese bitteren Stoffe sollen wir auch nur eine ganz bestimmte Menge zu uns nehmen, um die Verdauung zu unterstützen. Weil wenn wir in einer großen Menge zu uns nehmen, kann es sein, dass wir dadurch vergiftet werden können. Die schädigen dann quasi die Organe. Also diese bitteren Stoffe haben noch eine weitere, feinere, aber höhere Bedeutung, nämlich, also das heißt, es ist sozusagen, es hat auch einen Einfluss auf die Psyche, auf die Gedanken und das Nervensystem. Das heißt, Sie sehen wieder einmal, also die bitteren Stoffe, die geht direkt zum Gehirn und Herz. Also, ich versuche mal zu erklären, wie diese zwei Bedeutungen oder dieser bittere Stoff noch eine andere Bedeutung hat, nämlich auf das Gehirn, weil bei uns gibt es ein Sprichwort, also den bitteren Geschmack für das Leben. Das heißt, das bedeutet, dass es im Leben alles nicht so kommen, wie es eigentlich ist, sondern man hat auch eine Geduld haben. Das heißt, den bitteren Geschmack in diesem Sinne ist das, dass es das schwer verträglich ist. Deswegen soll man sehr viel Geduld mit sich und mit dem Leben haben, bevor man etwas erreichen kann. Ich hoffe, dass Sie verstanden haben. Also, das heißt, es gibt Leute, die diesen bitteren Geschmack nicht essen zu können. Ja, das bedeutet, dass diese Menschen meistens eine Schwächung von dem nervalen System und auch vom Herzen haben könnten. Also ich versuche mal dieses vietnamesische Sprichwort zu übersetzen, damit Sie auch einigermaßen verstehen können. Und zwar bei uns sagt man, die Leber auch ein Wort kann und die Gallenblase Darm. Also das heißt nicht anderes als kann Darm, also Leber und Herz, Leber und Galle. Aber in der Volkssprache werden dann fälschlicherweise ausgesprochen, als die Leber als Gan kann und die Gallenblase als Darm. Wenn diese zweite Wörter zusammengesprochen, das heißt der Mut, das bedeutet in anderen Sinne, nämlich nur wenn jemand mutig ist, der wird diese bittere Stoffe essen oder zu sich nehmen. Und wenn nicht mutig genug ist, wird er das vermeiden. Also, das heißt, wir müssen alle Systeme in unserem Körper ernähren. Nur wenn wir die festen Bestandteile ernähren, dann kommen wir auf das Gleichgewicht. Deswegen, Sie können sehen, die Leber hat auch eine wichtige Rolle, die Gallenblase hat ebenfalls eine wichtige Rolle. Deswegen, wenn jemand, der noch die Gallenblase hat oder haben, sollen versuchen, die Gallenblase zu schützen. Also nächste Frage ist, wenn jemand in der Nacht schläft, bekommt er einen bitteren Geschmack im Mund. Die Frage ist, kommt es von der Magensäure? So seine Meinung nach ist das, es kann sein, dass die Magensäure diesen bitteren Geschmack im Mund verursachen, aber insgesamt sind es ca. 30%. Nach diesem Diagramm sehen Sie ja, der Magen, der arbeitet ganz früh am Tag, so dass selbst wenn wir spät essen, blockiert quasi das Essen den Magen. So, das heißt, wenn jemand zu spät gegessen haben, gegen 8 oder 9 Uhr abends, das heißt, die Nahrung werden nicht rechtzeitig verdaut, sondern verkehrt. Und die Folge dessen, das heißt, das kann zu einem Reflux führen und dann diesen bitteren Geschmack im Mund haben. 50% kommen von der Leber und Galle, die verantwortlich ist für diesen bitteren Geschmack im Mund, weil nämlich die Leber und die Gallenblase, die arbeitet ja in der Nacht. Und deswegen, wenn die Gänge blockiert sind, das heißt, sie können nach unten nicht weiter transportiert werden, müssen sie nach oben gepackt werden. Also die Folge dessen, das heißt, 50% von dem bitteren Geschmack kann der Leber bzw. der Gallenblase zugeschrieben werden. Also das heißt, wenn die Leber, die Gallenblase in der Nacht arbeiten, an die direkte Folge, wenn es nicht weiter transportiert werden, wird es dann ausgeschüttet zurück zu dem Magen in den früheren Stunden, sodass wir dann, oder diejenigen, die können, diesen bitteren Geschmack im Mund haben. Eine andere Ursache, nämlich 20-30%, die für den bitteren Geschmack im Mund verantwortlich sein können, nämlich diejenigen mit einem, sozusagen einem Bierbauch, also einem dicken Bauch, weil der Bauch die Kanen an, dann auf die Därme, also das Verdauungssystem unterdrücken, so dass infolgedessen wird dann die Gallenblase nach oben gebracht, also die Galle nach oben gebracht. Die nächste Frage ist, jemand hat chronischen Husten. Die Klinik findet keine Ursachen dafür. So, die Frage an den Lehrer, welche Ursache kann das haben und wie kann man das heilen? So, es gibt sehr viele Ursachen. Also, eine direkte Ursache liegt in der Lunge. Die Ursache kann die moderne Medizin nicht herausfinden. Seiner Meinung nach eine ganz einfache Ursache, nämlich wenn jemand einen großen Bauch haben, kann es sein, dass der Bauch auf die Lunge drücken, so dass die Lungenbläschen nicht richtig entfalten können. Dadurch werden dann der Stoffwechsel zwischen der Lunge und der Außenluft gestört werden. Infolgedessen haben dann auch das Herz darunter zu leiden. Nämlich, wenn jemand hustet, der muss dann quasi den Hals nach hinten nehmen, damit er die Luftwege selbst erweitern kann. Eine weitere Erklärung dafür, nämlich, wenn Sie sehen, also diese Personen haben Probleme mit der Lunge mehr im Liegen, weil am Tag, wenn die gehen und laufen, infolge von dem Schwergewicht, wird quasi die Masse, also die Bauchmasse die Bauchmasse nach unten fallen, so dass es hat weniger Beeinflussung auf den Volumen von der Lunge. Und wenn sie in der Nacht liegen, so dass diese Masse vom Bauch drücken quasi auf die Lunge, bekommt er erst die Probleme. So dass ein Trick ist, dass nämlich, wenn in der Klinik im Sitzen beziehungsweise im Stehen untersucht werden, werden wir diese Probleme nicht haben, sondern es passiert nur im Liegen, oder hauptsächlich im Liegen. Das heißt, wir haben heute gelernt, heutzutage eine sehr häufige Krankheit, nämlich ein dicker Bauch. Und wir wissen ja, oder wir haben schon gelernt, das ist nämlich die Lunge und der Dickdarm arbeiten Hand in Hand miteinander. Eine weitere Erklärung dafür, nämlich wenn der Bauch dick ist, drückt er dann auf den Dickdarm. Infolgedessen wird er dann quasi die Peristaltik oder der Transport nach vorne stark verzögert. Und wenn im Dickdarm Gestau ist, das heißt, wenn jemand verstopft ist, kann es dann giftige Stoffe zurückgehen in das Blut, beziehungsweise giftige Stoffe, die dann direkt in die Lunge gehen. So dass quasi die Erklärung dafür, warum der Dickdarm und die Lunge eine direkte, die Funktion direkt miteinander hängen können, so dass die westlichen Medizin heute können diese giftigen Stoffe bzw. Gase, die von den Dickdarm ausgehen, nicht nachweisen können, weil die Gase sind bekanntlich farblos und nicht messbar ist. Ja, also eine weitere Funktion erkennen wir, dass die Lunge direkt mit den Atemwegen zusammenhängen, also Nase und Rachen. So, wenn wir öfter mal im Haus verbringen, haben wir diese frische, zirkulierende Luft wie draußen in der Natur. Eine andere Erklärung ist es, wenn wir mehr im Hause verbringen, also die Luft im Haus mehr oder weniger einstehende Luft, also werden nicht öfter mal zirkuliert. In der Luft, in dieser stehenden Luft sind es auch Bakterien und Viren enthalten. Wenn in dieser Luft wir einatmen, kam es zu der Situation, nämlich die können verursachen Nasenlaufen bzw. Verstopfung der Nase. Und infolgedessen können dann quasi die Lunge nicht richtig belüftet werden. So, es funktioniert wie ein Teufelskreis, nämlich aus gut wird schlecht und aus schlecht wird noch schlechter. Das heißt, selbst die Lunge richtig funktioniert, aber wenn es so viele Keime, also Viren oder Bakterien in unserer Lunge, in Luftwege enthalten durch die stehende Luft, kann es uns krank machen. So, selbst wenn wir mal rausgehen, ist die Luft nicht immer gut. Das heißt, die Umweltverschmutzung durch die Auto, es sei denn, dass die Umweltverschmutzung durch die Bäume, zum Beispiel die Pollen, die rumfliegen, also die Luft ist auch nicht ganz sauber. Ja, also selbst wenn die Luft draußen sauber ist, insbesondere in der kalten Jahreszeit oder in der frühen Stunde, wenn wir rausgehen, haben wir einen Nasenlaufen. So, das heißt, die Erklärung dafür ist es, wenn man vom warmen Haus in die Kälte gehen, es kommt zu einer Kettenreaktion, nämlich die Luft draußen ist kälter als 37 Grad in unserem Körper. So dass er verursacht dann eine Reflexion bzw. eine Reaktion von dem Körper, die wie eine Kettenreaktion dann ausgelöst werden kann. Der Grund dafür ist es, dass wir falsch atmen. Deswegen, warum wir eine laufende Nase haben. Das heißt, wenn wir nach draußen gehen, Was wir machen, ist immer die Einatmen. Daher kommt es zu einem Temperaturunterschied zwischen der Außenluft und der Atemluft innen. So, wir müssen oder wir sollen seiner Meinung nach versuchen, bevor wir rausgehen, versuchen wir, tief Luft, also die Luft im Haus zu nehmen und beim Rausgehen erstmal ausatmen. Der Grund dafür ist, dass wir versuchen, die Nase bzw. der Rachen wie eine Isolation zu verursachen oder zu kreieren, damit diese Filme uns selbst vor der Kälte schützen. Dadurch können wir dann quasi eine Umwelt oder eine Umgebung, die gleiche Bedingungen wie in unserem Körper, nämlich mit Feuchtigkeit, dann da bekommen, und dadurch kann es uns nur schützen. Das ist auch der Grund, warum er uns lehrt, über den Bauch zu atmen in den letzten zwei Tagen. Also das heißt, weil die Atemluft, also Ausatmung, länger als die Einatmung ist, und deswegen versuchen wir mehr auszuatmen, um den Körper dadurch zu schützen. Natürlich ist es ist nur oberflächlich. Also wir haben noch wenig Möglichkeit, tiefer reinzugehen. So, das heißt, alles in allem, bei allen Krankheiten müssen wir erstmal die Ursachen herausfinden und dann versuchen wir herauszufinden, welche Ursache am stärksten ist. Und darauf können wir dann der Therapieansatz dann einsetzen. So, das heißt, diese Husten kann verschiedene Ursachen, also von dem dicken Bauch, von der feuchten Luft in der Nase und so weiter. Also, da kann man nicht so einfach die pauschal nicht sagen, sondern erstmal die Ursachen finden. Also die nächste Frage ist, die Zunge hat immer einen weißen Belag bekommen. Die Frage ist die Ursache und wie man heilen kann. Also verschiedene Ursachen dafür, die kommen durch verschiedene Organe zustande. Also die Hauptursache dafür ist es, weil wir so viel Süßes essen und danach die Zähne nicht putzen. Infolgedessen kommt es zu einer Übersäuerung im Mund, und der Candida albicans ist ein normaler Keim im Mund, ist, die entwickeln sich überproportional, so die lagen sich dann als dieser weiße Belag auf der Zunge. Das heißt, es gibt verschiedene Ursachen, unter anderem zum Beispiel, wenn das Immunabwehrsystem geschwächt ist. Das heißt, wir beobachten das auch öfter mal bei krebskranken Patienten zum Beispiel. Und dann andere mögliche Ursache ist das, wenn Frauen, die eine Harnwegsinfektion haben und Antibiotikum nehmen. Dieses Antibiotikum tötet dann alle guten Keime im Mund, infolgedessen die schlechten Keime, die wachsen dann exzessiv. Das heißt, im Mund muss auch ein Gleichgewicht zwischen dem guten und den schlechten Keimen herrschen, damit wir gesund bleiben. Wenn dieses Gleichgewicht gestört ist, bedeutet, dass die guten Keime zu bösen Keimen werden. Das heißt, es kann aber die Vermehrung von Pilzen im Mund, nämlich wenn das allgemein das Immunabwehrsystem stark geschwächt ist, im Falle zum Beispiel von HIV-kranken Patienten oder die Tumorerkrankung, die können auch diese sozusagen Mundpsoriasis verursacht werden, oder Mundsor. Eine andere mögliche Ursache liegt nämlich in dem Magen, weil, wie Sie wissen, also der Magen oder der beziehungsweise der Ösophagus, der durch das Zwerchfell läuft, es gibt eine Schließmuskulatur. Da bei einigen Patienten oder einigen Leuten diese Schließmuskulatur nicht richtig schließen kann. Also das heißt, es ist noch ein Vorstadium von einer Refluxkrankheit. Wenn diese Schließmuskulatur nicht richtig funktionieren, kann das Gas aus dem Magen nach oben entwichen werden kann. Infolgedessen es kann dann einen weißen Belag auf der Zunge zurücklassen. Ja, können wir auch daran sehen, ist das, wenn wir einen richtigen Reflux haben, dann werden dann die Gasblasen nach oben aufgestoßen. Das hängt damit mit der Übersäuerung der Magen zusammen, so dass und dann die Schließmuskulatur nicht richtig funktioniert. Wenn wir das haben, also das Gas aufstoßen haben, dann werden wir sehen, das ist ein weißlich-gelblichen Belag, der auf der Zunge zu sehen ist. Also Übersäuerung der Magen kann und Reflux kann auch eine weitere Ursache sein. Eine andere mögliche Ursache, nämlich die Lungenerkrankung. Es gibt diese Krankheit, das heißt COPD. Also das heißt, auf Deutsch haben wir auch mal diese Krankheit, nämlich heißt chronische obstruktive Lungenerkrankung. Und die Folge dessen ist, dass die Keime quasi, oder beziehungsweise wenn die Lunge nicht richtig belüftet werden kann, kann das auch einen Belag auf der Zunge hinterlassen. Also das heißt, wenn die Lunge erkrankt sind, können oder kann derjenige einen weißen Belag auf der Zunge haben, aber das ist noch nicht als eine Candida-Erkrankung zu werten. So, das heißt, wenn jemand eine schwere chronische obstruktive Lungenerkrankung haben oder aber zum Beispiel eine Tuberkulose haben. Das heißt, die Belüftung von der Lunge nicht richtig sind. Infolgedessen ist das, kann so eine Übersäuerung im Mund haben. So, das begünstigt dann quasi den Wachstum von Candida albicans in dem Mund. So, es gibt aber eine lustige Ursache, nämlich wenn wir betrachten, also der Dickdarm, bevor es in den Mund kommt, muss er quasi zurück in den Dünndarm und von den Dünndarm in den Zwölffingerdarm und dann in den Magen und zu dem Ösophagus, bevor es in den Mund bekommt. Aber es gibt auch Leute, die einen schwarzen Belag auf dem Mund bekommen, die dann gerochen wie und der Stuhlgang, das kann passieren. So, das heißt, wenn es dazu kommt, dass jemand einen schwarzen Belag bekommt, kann die Ursache sein, nämlich nach unten, also beim Magenausgang, der Schließmuskulatur richtig funktioniert, aber nach oben, also die Schließmuskulatur beim Mageneingang nicht richtig funktionieren, kann es dazu kommen, dass das Gas direkt von den Dickdarm nach oben transportiert werden kann. Die führen dann auch so eine Übersäuerung im Mund mit sich haben, weil bei diesem Patienten hat man alle Strukturen im Mund untersucht und alles sauber. Also das heißt, es kann nur noch direkt vom der Dickdarm, sogar vom Dickdarm kommen und einen Magenreflux haben. So, das ist die Erklärung dafür. Eine weitere Erklärung dafür ist es nämlich die Verstopfung. Selbst alle Organe, also keine faule Zähne, Magen hat richtig funktioniert, keine Reflux. Aber wenn diese Person oder diejenigen, die eine Verstopfung haben, also das heißt, das Gas kann nicht richtig nach unten transportiert werden, infolgedessen muss es nach oben entwichen. Und da ist die Erklärung, warum diese Person eine schwarze Zunge haben kann. Also das heißt, kurz gesagt, jede Krankheit hat viele Ursachen. Wir müssen uns versuchen, so weit wie möglich die Ursachen herauszufinden und dann zuordnen, welche Ursache die wichtigste Ursache ist, und dann kommt dann der Therapieansatz. Ja, wir sprechen morgen darüber, weil morgen das große Thema ist es, die Übersäuerung im Magen, sodass morgen früh werden wir darüber sprechen. Okay, jetzt machen wir Pause, 10 Minuten, und alle kommen wieder nach 10 Minuten, bitte.